Guten Morgen. Es gibt in meinem Leben manchmal Momente, in denen meine Frau oder ein guter Freund oder auch jemand hier aus der Gemeinde so entdeckt, dass ich nicht so richtig vorwärts komme, dass ich nicht so auf dem Weg zu dem Ziel bin, das ich hier eigentlich erreichen möchte. Und Sie wissen, dass ich gerade an einem bestimmten Punkt meines Lebens bin und nicht dahin komme, wo ich eigentlich hin möchte. Und dann fassen Sie sich manchmal ein Herz, um mir zu sagen, was aus Ihrer Sicht vielleicht nötig wäre, um das zu verändern. Und ich versuche immer ein sehr offenes, freundliches Gesicht dann zu machen, aber in mir drin sieht es ganz, ganz anders aus. Das seht ihr nämlich auf der nächsten Folie. Ja, innerlich, auch wenn ich ein freundliches Gesicht mache, möchte ich am liebsten dann, also ich bin dann die Frau, ja, und du bist der mit dem Hut. Ich habe lange Zeit gedacht, vielleicht magst du auch mal das nächste Bild einblenden, Michael. Ich habe lange Zeit gedacht, dass ich eigentlich nach außen hin so aussehen würde, wenn jemand kommt und mir sagt, ja Till, also ich habe da was festgestellt, du solltest vielleicht mal überlegen, ob du nicht eventuell, ja, aber es stimmt leider nicht. Ich habe mich nochmal so an die letzten drei Gespräche dieser Art erinnert, in den letzten, so im letzten zwei Jahren und habe so gemerkt, nee, ich dachte immer, ich wäre das da, aber ich bin der hier. Ja, ich kann da richtig stachelig werden. Hätte ich eigentlich gar nicht von mir gedacht, aber es ist so. Das ist so das eine Problem von mir in solchen Situationen. Das andere ist aber, dass ich manchmal, könnt ihr diese Katze ausblenden, da gucken alle Frauen so intensiv hin. Manchmal stehe ich auf der anderen Seite. Manchmal merke ich bei jemand anderem, dass er nicht zu dem Ziel kommt, wo er eigentlich hin sollte. Dass er nicht das Ziel erreicht, ja, was, glaube ich, Gott für ihn vorgesehen hat. Oder es kommt jemand zu mir und sagt mir, hey, kannst du mal mit ihm oder ihr sprechen? Ich glaube, das wäre wichtig, dass wir dieses Thema mal ansprechen. Und ich weiß dann, ich muss eigentlich hingehen und muss mit denen drüber reden. Und ich will das nicht. Und die Tage gehen dann so ins Land, also ich bin da sehr gut in das so Aufschieben, ja, und so, ah ja, vielleicht regelt sich das ja auch von alleine. Und irgendwann fragt dann mal jemand nach, hast du schon mit ihm oder ihr geredet? Das ist mir auch erst vor ein paar Tagen wieder passiert. Und ich so, nee, mache ich noch, war so viel los gerade und Urlaub kam dazwischen und so. Und ich weiß einfach, ich hasse das. Ja, ich will nicht zu diesen Menschen gehen. Ich habe immer den Eindruck, entweder gehe ich dahin und sage die Wahrheit oder ich behalte einen Freund. Aber beides funktioniert nicht. Vielleicht kennst du das, ja? Die meisten von uns mögen es nicht, wenn ihnen gesagt wird, was sie zu tun haben. Besonders Männer mögen das nicht. Und wir Männer, wir müssen da jetzt durch die nächsten Minuten in der Predigt. Ne? Weil in der Predigt findet das ständig statt, ja? Dass Leute vorne stehen und einem sagen, was man tun soll. Und das ist für uns Männer besonders hart. Aber wir schaffen das. Aber wir kämpfen auf der anderen Seite auch genauso damit, dass wir die Dinge, die wir eigentlich dringend ansprechen, nicht ansprechen. Weil wir denken, entweder sage ich die Wahrheit oder ich behalte einen Freund. Es gibt nur ein paar unter uns, die ständig darauf aus sind, die haben so richtig Spaß daran, anderen direkt die Wahrheit zu sagen. Die haben zwar keine Freunde mehr, ja, aber die sind auch in der Minderheit. Aber zu euch kommen wir heute auch noch, versprochen. Okay? Und wir lernen das übrigens von Kindheit an. Ja, das ist schon in Kindern in unserer Kultur drin, dass es irgendwie ganz schwierig ist, die Wahrheit zu sagen. Wir wollen lieber den Freund behalten. Ich möchte euch gerne ein kurzes Video zeigen von Joseph Granny. Granny ist ein Sozialwissenschaftler aus den USA, der lange Zeit darüber geforscht hat, wie sich Unternehmen, wie sich Kirchen, wie sich Organisationen verändern, wenn es die Leiter schaffen, eine Kultur zu etablieren, in der Menschen in Liebe die Wahrheit sagen können. In der man die Wahrheit sagen kann, ohne dass der andere Angst hat, dass man ihm was Böses möchte. Und anscheinend spricht auch viel zu Hause drüber, denn sein 12-jähriger Sohn hat gedacht, ich möchte das mal in meinem Schulprojekt mit Kindern erforschen. Wie leicht oder schwer es Kindern fällt, die Wahrheit zu sagen. Ob sie lieber ein Problem ansprechen oder lieber damit rechnen, einen Freund zu behalten. Sein Sohn war ungefähr 12 Jahre alt, als er das Projekt gemacht hat. Und er hat die Kinder in eine unangenehme Situation gebracht und wollte sehen, ob sie sich ehrlich verhalten. Lass uns mal sehen, was passiert ist.
Jeder weiß, dass Erwachsene schwierige Themen lieber vermeiden. Aber wie ist das bei Kindern? Wie wäre es mit folgendem Experiment? Gib Kindern versalzene Brownies und schau, ob sie dir die Wahrheit sagen. Besonders, wenn sie befürchten müssen, deine Gefühle zu verletzen. Zuerst habe ich die Brownies gemacht. Viel Schokolade, Eier, Mehl. Aber statt Zucker habe ich Salz genommen. sehr viel Salz. Wir konnten ihn unmöglich schmecken. Dann habe ich Kinder unterschiedlichen Alters zum Probieren eingeladen. Ich habe gesagt, dass ich ganz normale Brownies mit meinen Spezialbrownies vergleichen möchte. Ein altes Familienrezept von meiner Oma. Von meiner geliebten, toten Oma. Und dann habe ich jedem Kind noch einen Dollar gegeben als Dank für die Hilfe. Meine Eltern haben mir beigebracht, wenn ich jemand mögen soll, dann gib ihm Geld. Und so ist es gelaufen. Erst haben sie die leckeren, süßen Brownies gegessen. Dann die versalzenen. Schaut euch dieses Mädchen an. Sie muss fast würgen. Dann kam der entscheidende Moment. Würden sie mir die Wahrheit sagen, mich damit eventuell verletzen? Ich forderte sie auf dem Brownie zu zeigen, der ihnen am besten geschmeckt hatte. Es überrascht kaum, dass einige versucht haben, meine Gefühle zu schonen. Schaut hier, sogar die, die fast würgen musste. Aber wir entscheiden ganz kleine Kinder. Wollt ihr wissen, was sie wirklich gedacht haben? Hier, es ist noch etwas übrig. Möchte noch jemand ein zweites?
Es ist nicht einfach, die Wahrheit in Liebe zu sagen. Was hat das Ganze jetzt mit der Gemeinde in Antiochia zu tun? Diese Gemeinde, das haben wir vorhin gelesen, sie ist rasend schnell gewachsen. Sie ist in allen Schichten gewachsen, in allen Nationalitäten und sogar in allen religiösen Hintergründen. Ja, es war so die erste Gemeinde, wo Heiden zum Glauben kamen. Und es steht hier, Gott wirkte so mächtig unter ihnen, oder durch sie, dass eine große Zahl Nichtjuden ihrer Botschaft glaubte und sich dem Herrn zuwandte. Und man könnte jetzt in diesem Text viele Gründe finden, warum das so ist. Und es gibt so tolle Predigten, die man darüber halten könnte. Man könnte über Evangelisation predigen, weit über unsere kulturellen Grenzen hinaus. Man könnte über Mentoring predigen, denn der Barnabas geht los und sucht den Paulus, der in der Versenkung verschwunden ist, und baut ihn auf und macht ihn zu einem der bedeutendsten Männer der letzten 2000 Jahre. Man könnte über Gebet predigen. Ja, die Gemeinde hat gebetet und dann hat der Heilige Geist zu ihnen gesprochen. Man könnte über die Entwicklung neuer Leiter sprechen. Man könnte über Lehre sprechen. Ja, Paulus und Barnabas waren ein Jahr lang dort und haben die neuen Christen gelehrt und haben sie ausgebildet. Man könnte über das Fasten sprechen. Man könnte über Dienst sprechen. Und das stimmt alles, aber ich weiß nicht, wie es euch geht, ihr, die so in den letzten Wochen hier wart. Über all das predigen wir, seitdem wir die Apostelgeschichte durchnehmen, irgendwie ständig, oder? Und es gibt in diesem Text ein Prinzip, das wir leider ganz schnell übersehen, das aber das Wachstum dieser Gemeinde enorm beschleunigt hat. Und ich habe dazu in meiner Vorbereitung eine Predigt von Timothy Keller, einem Pastor aus New York, gehört, die mich sehr inspiriert hat. Und dieses Prinzip, warum diese Gemeinde in Antiochia so stark wächst, ist eins, das in unserer Kultur leider sehr oft fehlt. Wir schauen nochmal rein auf diesen zentralen Text, dieses zentrale Prinzip. Nachdem die Gemeinde so stark gewachsen war, schickt die Jerusalemer Gemeinde, um also zu sehen, ob da auch so alles in Ordnung ist, schicken sie Barnabas nach Antiochia. Und Lukas schreibt dann über ihn: Als er sah, was dort durch die Gnade Gottes geschah, war er glücklich. Er machte allen Mut und forderte sie dazu auf, dem Herrn mit ungeteilter Hingabe treu zu bleiben. Denn er hatte einen edlen Charakter, war mit dem Heiligen Geist erfüllt und hatte einen festen Glauben. Durch seinen Dienst stieg die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, stetig an. Was ist dieses Prinzip, was dieses Wachstum in der Gemeinde so extrem beschleunigt hat? Wir übersetzen das heute mit Ermutigung, aber das ist nicht das, was wir so im Allgemeinen unter Ermutigung verstehen. Und ich möchte das mit euch heute mal in 4 Schritten angucken. Und ihr sagt jetzt vielleicht, warum 4, warum nicht 3? Ich habe gedacht, es ist Sommer, da können wir mal einen Zusatzpunkt nehmen, okay? Ermutigung, also was ist es, warum brauchen wir es, wie machen wir das und was ist der Schlüssel zu allem? Das Erste, was ist es? Ihr habt wahrscheinlich verschiedene Übersetzungen, wenn ihr eure Bibel mitgebracht habt, und dieser Vers ist, je nachdem, wie man in welcher Übersetzung man ihn liest, ist er immer unterschiedlich übersetzt. Und das liegt daran, vor allem bei dem, was Barnabas hier tut, das ist verschieden übersetzt, das liegt daran, dass das Wort, was hier für Mut machen und auffordern steht, so eine lexikalische Breite hat, dass man es im Deutschen unmöglich mit einem Wort wiedergeben kann. Und jetzt beginnt ein kurzer Teil, in den wir mal in Altgriechisch eintauchen. Ja, und wenn du mal auf irgendeinem Geburtstag oder einer Party damit angeben möchtest, dann hörst du jetzt zu. Ansonsten kannst du für 2 bis 3 Minuten aussteigen. Ich sage dir dann Bescheid, wenn das zu Ende ist. Ich muss aber ehrlich sagen, man kann nicht so häufig auf Geburtstagen mit Altgriechisch angeben. Also überleg dir das gut, ob du jetzt zuhören möchtest. Das Wort, das hier beschreibt, was Barnabas tut, heißt Parakaleo. Ja, Kaleo heißt so etwas wie rufen, auffordern, und Para heißt bei, nahe, an der Seite von. Und ihr merkt vielleicht, dass da irgendwie so eine Spannung zwischen diesen beiden Worten ist. Ja? Also Kaleo, so rufen, das ist aggressiv, das ist energisch, das sagt, komm her oder mach das. Und Para ist eher so, ich bin bei dir, ich bin an deiner Seite, ich stehe neben dir. Und deshalb ist die Übersetzung von diesem Wort so schwierig. Ja, es ist eigentlich zu weich, wenn man nur sagt, so ermutigen. Ich stehe an deiner Seite, ich bin dir ganz nahe. Aber es ist viel zu hart, wenn man einfach nur übersetzt, ich kritisiere dich, ich sag dir jetzt mal so richtig, was ich von dir halte und was du meiner Meinung nach brauchst. Parakaleo ist ein liebevolles, verständnisvolles Bestehen auf der Wahrheit. Ein Mix aus Wahrheit und Liebe. Griechisch Exkurs zu Ende, ihr könnt wieder einsteigen, wenn ihr wollt. Also das ist das, was Barnabas tut. Er kommt dahin und parakaleot. Ja? Das tut er. Er sagt also mit einem liebevollen Verständnis Menschen die Wahrheit. Das Zweite, warum ist es wichtig? In den Versen vorher lesen wir, dass die Gemeinde sehr viel evangelisiert hat, dass also Menschen die gute Nachricht von Jesus Christus gehört haben. Und später lesen wir, dass Paulus und Barnabas die Gemeinde gelehrt haben, 1 Jahr lang. Und dazwischen, genau dazwischen, kommt dieser Dienst von Barnabas, dieses Parakaleo. Er ist nicht hingegangen nach Antiochia, um zu evangelisieren. Er ist nicht hingegangen, um zu lehren, zumindest nicht am Anfang. Er wollte diesen wichtigen Dienst des Ermutigens und Ermahnens machen. Er wollte ihnen liebevoll die Wahrheit sagen und persönlich. Und was war das Ergebnis? Das Ergebnis von seinem Dienst, von diesem Ermutigen und Ermahnen war, dass durch seinen Dienst die Zahl derer ganz stark anstieg, die an den Herrn glaubten. Sein Dienst war so etwas, und jetzt kannst du dir je nach deinem Berufsfeld dein Bild aussuchen, das war sowas wie ein Turbolader, wie ein Nährboden, wie, was weiß ich, ein Ventilator, der dein Segelschiff antreibt, geht nicht, aber egal. Es war ein Turbolader für alles andere, für Evangelisation, für Jüngerschaft, für geistliches Wachstum. Und wisst ihr was? Das ist der Kontext, den wir brauchen, um uns zu verändern. Wir können nicht zu der Art von Menschen werden, wie Gott uns, zu der Gott uns machen möchte, wenn wir nicht solche Menschen um uns herum haben, die uns zum richtigen Zeitpunkt mit Liebe und Verständnis die Wahrheit sagen. Die nicht so feige sind, dass sie uns nur in allem bestätigen, aber die auch nicht so ungeduldig und harsch sind, dass sie uns einfach die Wahrheit um die Ohren hauen. Denn ihr wisst, was passiert, wenn ihr kennt das alle, ihr habt das alle schon erlebt, wenn jemand nur mit Wahrheit kommt, dann sind wir ganz schnell dabei zu sagen, komm ruhig her und hau mir mal meine Wahrheit um die Ohren, dann hau ich dir meine um die Ohren. Aber wenn jemand nur kommt und uns bestätigt, dann zementieren wir damit nur den Status quo. Und das Problem ist, wir fallen alle auf der einen oder auf der anderen Seite vom Pferd herunter. Keiner von uns hat das in seiner Persönlichkeit her von Geburt an drauf. Wir sind von unserem Temperament her entweder bestätigend, dass wir sagen, ja, du machst das schon alles richtig, es ist alles gut und es ist so schön, was du tust. Und es fällt uns schwer, die Wahrheit zu sagen. Oder wir hauen den Menschen am liebsten direkt die Wahrheit und ihre Fehler um die Ohren. Niemand kann das von sich aus ausbalanciert tun. Und das ist so schlecht, weil wir brauchen das so dringend. Ja? Weil wir uns eigentlich nur wirklich verändern können, wenn wir solche Menschen, die das können, um uns herum haben. Denn meistens sind es die Fehler, die wir selber gar nicht wahrnehmen, die die Menschen um uns herum am meisten verletzen. Und das Problem ist, das ist nicht nur in uns Menschen nicht wirklich drin, das ist auch in unseren Kulturen nicht wirklich drin. Wenn du aus einer eher traditionelleren Kultur kommst, in der die Familie ganz, ganz wichtig ist und in der du deinen Wert bekommst dadurch, dass du deine Pflicht erfüllst, dass du die Ehre der Familie hochhältst und dann machst du irgendwas, was die Ehre deiner Familie beschmutzt, dann wirst du von allen die volle Breitseite der Wahrheit und der Schande über dich bekommen. Aber unsere westliche Kultur ist da anders. Ja? Wir bekommen unser Selbstbewusstsein nicht dadurch, dass wir unsere Pflicht erfüllen, zumindest nicht mehr. Wir bekommen es dadurch, dass wir uns selbst verwirklichen, dass wir unseren Träumen folgen, dass wir unsere Leidenschaften entdecken und sie ausleben. Wir wollen Bestätigung, aber wir wollen keine Wahrheit. Wir haben das in dem Video gesehen. Niemand darf mir sagen, dass ich vielleicht irgendwas nicht so gut gemacht habe oder dass ich andere verletzt habe. Keine Kultur hat das ausgewogen in sich. Entweder ist es eine Wahrheitskultur oder eine Bestätigungskultur. Aber als Barnabas auftaucht, passiert ja etwas in der Gemeinde. Mit seiner einzigartigen Kombination ermutigt und ermahnt er die Gemeinde und die Gemeinde und ihre Menschen wachsen. Und das ist das, was in dieser Gemeinde in Antiochia so ein außergewöhnliches Wachstum ausgelöst hat. Und jetzt ist ja so die Frage, wie macht man das? Ja, der dritte Gedanke. Wie kriegt man das denn hin? Es ist nicht so einfach, das in dieser Textstelle zu entdecken. Wir müssen an anderen Stellen in der Bibel schauen und die Bibel ist voll von diesem Prinzip von Gnade und Wahrheit oder von Liebe und Wahrheit. Und wenn wir daran denken, wie man es umsetzt, dann möchte ich vielleicht das Einzige, was ihr behaltet, Ermutigung und Ermahnung muss so etwas sein wie Salz. Weil ihr kennt keine Gemeinde, die irgendwie so den, da ist keiner angestellt für Ermutigung. Ja? Also wir haben hier keinen Referent für Ermutigung oder das Diakonat für Ermahnung, gibt es bei uns nicht. Ich glaube, so wie Salz, wenn das im Essen drin ist oder in einem Getränk, dann muss das alle Bereiche durchwabern, es muss alle Bereiche durchziehen. Es wird ziemlich unappetitlich, wenn wir uns heute Mittag hinsetzen und unser Essen so in die Bestandteile zerlegen. Also zu sagen, wir essen erst das Fleisch, dann das Gemüse und dann muss noch jeder 5 Gramm Salz essen. Ja? Das ist unappetitlich. Und Ermutigung und Ermahnung muss so sein wie das Salz in der Suppe. Es muss in unseren ganz alltäglichen Gesprächen stattfinden. Es sollte heute Mittag beim Essen vorkommen. Und wenn du ermutigst und ermahnst, dann bist du nicht der Papagei, der alles nachplappert, was der andere sagt. Du bist aber auch nicht der Polizist, der den anderen ausfragt. Jetzt nichts gegen Floristen, aber du bist auch nicht der Florist, der sagt, oh, es ist alles so wunderbar und fluffig und tuffig, du machst das so schön. Ja. Du bist auch nicht der Ausbilder bei der Bundeswehr oder David Kirchnavi beim Bootcamp und sagst den Leuten mal so richtig, was sie zu tun haben. Du bist auch nicht der Richter und fragst, was haben sie getan? Wenn du ein Ermutiger bist in einem Gespräch, dann fasst du das, was der andere gesagt hat, so gut zusammen, dass er sagt, ey, genau so wollte ich es ausdrücken. Ich hätte es nicht besser sagen können. Und dann entgegnest du liebevoll und wahrheitsvoll. Ein Ermutiger geht offen mit seinen Schwächen und Kämpfen um, aber nicht so offen, dass es nur noch um ihn selbst geht. Und das ist schwierig. Aber wisst ihr, warum mir das so wichtig ist? Zum einen, weil ich selbst durch diese Dinge gewachsen bin. Ich habe in den letzten 3 Jahren 2 bis 3 Gespräche auf diese Art und Weise gehabt, wo jemand wirklich mit Liebe und Wahrheit auf mich zukam. Und ich bin damit nicht immer souverän umgegangen, aber es hat mir sehr geholfen. Aber noch mehr glaube ich, dass wir in einem Zeitalter leben, wo das immer schwieriger wird. Und wir hatten es gerade eben von den Smileys, die hinter unseren WhatsApp-Nachrichten dran sind. Aber das Problem ist, dass die digitale Kommunikation mehr und mehr die persönliche Kommunikation verdrängt. Und das Problem dabei ist, dass das in der Regel bei digitaler Kommunikation nicht funktioniert. Weil wenn wir die Wahrheit in Liebe sagen wollen, dann kommt die Liebe in der Regel nur durch das rüber, was wir nonverbal sagen. Das kommt rüber durch unseren Gesichtsausdruck, durch unseren Tonfall, durch unsere Mimik und Gestik, durch unseren Geist. Und die Wahrheit kommt in der Regel durch das rüber, was wir mit Worten ausdrücken. Und das bedeutet, dass wir Liebe und Wahrheit in der Regel nicht digital übermitteln können. Ja, kein Smiley. Selbst wenn wir ein Smiley mit Herz dahinter schicken, kann das falsch verstanden werden. Das Internet ist ein toller Freund von Informationen. Man kann so viel Gutes erfahren, aber es ist ein Feind der Reflexion. Es ist ein Freund von losen Beziehungen, aber es ist ein Feind von echten Freundschaften. Und man sieht in der Regel nicht, ob jemand Gewicht verloren oder zugelegt hat, auf eine ungesunde Art und Weise. Man sieht verweinte Augen nicht bei einer WhatsApp-Nachricht. Man sieht nicht, ob jemand unglücklich ist. Aber wir brauchen diese Menschen um uns herum, die uns in Liebe die Wahrheit sagen. In Hebräer 3, Vers 12 steht, ermahnt und ermutigt einander vielmehr Tag für Tag, solange dieses Heute, von dem die Schrift spricht, noch andauert, damit niemand unter euch sich von der Sünde betrügen lässt und sich dadurch dem Wirken Gottes verschließt. Wir brauchen, sagt die Bibel, solche Menschen, die uns in Wahrheit, in Liebe die Wahrheit sagen, täglich um uns herum. Also wir wissen, wie wichtig das ist. Wir wissen, dass es Gemeinden gut tut. Wir wissen, dass es unserem persönlichen Leben gut tut. Wir wissen, dass es unser Wachstum beschleunigen kann wie ein Turbolader. Und gleichzeitig wissen wir, wie schwierig das ist. Wie schwer es ist, selbst damit umzugehen, wenn wir in Liebe ermahnt werden oder ermutigt werden. Und wie schwer es ist, selber in Liebe die Wahrheit zu sagen. Und ihr habt gesehen, selbst Kinder können das nicht. Es ist nicht so, dass Kinder das am Anfang können und danach verdorben werden von unserer Kultur. Das ist irgendwie von Anfang an in uns drin. Was ist der Schlüssel für all das? Wie bekommen wir das hin? Wir wissen, wie wichtig es ist und gleichzeitig merken wir, es ist so schwierig, das zu machen. Wir wissen, dass wir entweder auf der Liebes-, auf der Bestätigungsseite oder auf der Wahrheitsseite vom Pferd runterfallen. Es gibt eine Sache, die bei Barnabas sehr interessant ist. Barnabas ist ja ziemlich gut darin, diese Balance zu halten. Und Lukas schreibt eine Sache über ihn. Hier steht, dass er einen edlen Charakter hatte und dass Barnabas mit dem Heiligen Geist erfüllt war. Bei anderen Übersetzungen steht auch, er war voll Heiligen Geistes. Und das ist kein Zufall, dass es hier steht. Der Grund, warum Barnabas in diesem Dienst der Ermahnung und Ermutigung so gut gewesen ist, ist, weil er mit dem Heiligen Geist erfüllt war. Und wisst ihr, wie die Bibel den Heiligen Geist noch nennt? Wenn du dir die Gespräche anguckst, die Jesus mit seinen Jüngern kurz vor seinem Tod führt, an dem Abend, in der Nacht vor seinem Tod, wir finden das in Johannes 13, 14, 15 und 16, da sagt Jesus irgendwann, ich bin jetzt kurz davor, euch zu verlassen. Und die Situation ist irgendwie schwierig. Ja? Jesus hat sie jetzt 3 Jahre lang intensiv gelehrt. Und Petrus sagt, Herr, ich bin bereit, mein Leben für dich herzugeben. Und Jesus sagt, noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Und Thomas sagt, Jesus, wir sind jetzt 3 Jahre mit dir zusammen. Wir wissen gar nicht, wo du hingehst. Am Abend vor der Kreuzigung. Ja? Und Philippus sagt, nach 3 Jahren mit Jesus unterwegs, Herr, zeige uns den Vater, das genügt uns. Und dann sagt Jesus einen der traurigsten Sätze der Bibel. Er sagt zu ihm, so lange bin ich nun schon bei euch. Und du kennst mich immer noch nicht, Philippus? Ich weiß nicht, ob ihr die Brenzligkeit dieser Situation so ein bisschen nachempfinden könnt. Alle, die Abi gemacht haben und vielleicht gemerkt haben, so am Abend vor meinem Abi, ich weiß eigentlich gar nichts. Ja? So ähnlich ist das. Ja, das hat natürlich keiner von euch erlebt, ist ja klar. Und Jesus macht nicht das, was traditionelle Kulturen normalerweise machen würden. Ja, er sagt nicht, strengt euch an, erfüllt eure Pflicht, haltet durch. Er sagt auch nicht, was unsere westliche Kultur dazu sagen würde. Ach, dass ihr das alles nicht wisst nach 3 Jahren, das ist nicht so schlimm. Ihr müsst einfach euren Weg finden. Ja? Ihr müsst einfach eure innere Mitte finden. Findet eure Leidenschaften, dann wird es schon. Ja? Was tut er, um seine Jünger zu ermutigen? Er sagt, ich sende euch den Heiligen Geist. Aber wie nennt er ihn? Und sorry, jetzt kommt noch mal 30 Sekunden Griechisch. Er nennt ihn den Parakletos. Ja, ihr könnt abschalten, wenn euch das nicht interessiert. Aber es ist eine von 2 Stellen, wo dieses Wort Parakaleo in ein Hauptwort verwandelt wird. Und dann wird es übersetzt in der Bibel. Und der Heilige Geist ist der Anwalt. Ja, ich werde euch den Anwalt schicken oder den anderen Helfer. Und ich glaube, ein Anwalt ist ein gutes Bild dafür, was dieser Dienst der Ermutigung eigentlich ist. Denn war jemand von euch schon mal vor Gericht? Ich war schon mal, aber nicht als Angeklagter. Ja? Wenn du mal Angeklagter warst, dann hast du hoffentlich einen Anwalt an deiner Seite. Ja? Und das ist ein gutes Bild, denn der Anwalt steht dir zur Seite und er kämpft für dich. Aber gleichzeitig wird er dich nicht im Unklaren lassen, wie deine Situation ist. Ja? Er wird dir ehrlich sagen, wie er es einschätzt. Er kämpft zwar auf deiner Seite, aber er wird auch ehrlich sagen, was du zu tun hast. Der Anwalt ist ein gutes Bild. Ja, also nicht der Staatsanwalt, sondern der Anwalt an meiner Seite. Das ist ein gutes Bild dafür, was dieser Dienst der Ermutigung eigentlich ist. Und so nennt Jesus den Heiligen Geist. Er sagt, ich werde euch den Anwalt schicken, den Helfer, der euch unterstützt. Und er sagt, das ist der andere Anwalt. Wer ist denn der erste Anwalt in unserem Leben? Die einzige andere Stelle im Neuen Testament, wo nochmal dieses Wort Parakletos vorkommt, ist in 1. Johannes 2, Vers 1. Und da steht, und wenn jemand sündigt, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt. Jesus Christus, den Gerechten. Er, der nie etwas Unrechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden. Und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Jesus Christus ist dein erster Anwalt. Wenn du an ihn glaubst, ist er an deiner Seite. Und er ist nicht nur an deiner Seite, er stellt sich an deine Stelle. Vor dem Richterstuhl Gottes steht er an deiner Stelle und trägt für dich das Urteil. Und er sagt zum Vater: Vater, die Menschen, die ich repräsentiere, die haben gesündigt. Und dein Gesetz sagt, die Strafe für Sünde ist der Tod. Aber hier ist mein Blut, um ihre Strafe zu bezahlen. Und es gibt keine zwei Strafen für ein Vergehen. Und deshalb sind sie frei, Vater. Dein erster Anwalt steht nicht nur an deiner Seite, er steht an deiner Stelle. Und er tritt für uns beim Vater ein. Und wenn der Vater dich und mich ansieht, wenn wir an Jesus glauben, dann sagt er: Du bist wunderschön. Du bist freigesprochen. Ich habe das Urteil getragen. Du bist mein geliebtes Kind, über das ich mich freue. Das bedeutet es, wenn wir sagen, dass Jesus unser Anwalt ist, unser Tröster, unser Helfer. Und jetzt können wir verstehen, wie der Heilige Geist uns ermutigt. Denn der Heilige Geist ist der zweite Anwalt. Was bedeutet das? Der erste Anwalt Jesus, der spricht für uns zum Vater. Und der zweite Anwalt, der Heilige Geist, spricht für uns zu uns. Und er spricht nicht nur, er ermutigt uns. Er erinnert uns, er ermahnt uns. Der Heilige Geist sagt immer wieder, mit einem großen Scheinwerfer sagt er: Schau, was Jesus, was dein erster Anwalt für dich getan hat. Schau, was er am Kreuz für dich getragen hat. Schau, wie gerecht du bist durch das, was da passiert ist. Schau, wie geliebt du bist durch das, was da passiert ist. Warum machst du dir so große Sorgen? Warum bist du so getroffen, wenn dich jemand aus Liebe ermahnt? Vielleicht sogar ein wenig Kritik übt. Warum bist du so erschüttert, wenn du menschliche Anerkennung verlierst? Vielleicht ein Stück davon. Denn du hast die Anerkennung von diesem Jesus und vom Vater im Himmel. Du bist doch mein Kind. Warum hast du so große Angst, auf die Person zuzugehen, die du liebst, und mit ihr darüber zu sprechen, damit sie nicht diesen einen Fehler macht? Damit sie in den Plan kommt, den Gott für sie vorgesehen hat. Und wenn der Heilige Geist in unserem Leben präsent ist, wenn er uns ermutigt, wenn er uns vor Augen malt, wie geliebt wir sind, dann können wir auch zu einem Ermutiger, zu einem Ermahner und zu einem Anwalt werden. Dann kannst du auch anderen zur Seite stehen und ihnen die Wahrheit in Liebe sagen. Was machen wir jetzt damit? Einfach drei Fragen. Es ist nichts, wo man, glaube ich, jetzt heute nach Hause geht und sagt: Ab heute bin ich ein Ermutiger. Aber was du sagen kannst, ist: Ab heute möchte ich dem Heiligen Geist mehr Raum in meinem Leben geben. Ich möchte mein Segel setzen. Ich möchte mir vor Augen halten, was Jesus Christus für mich getan hat. Immer wieder, jeden Tag. Und es soll groß werden in meinem Leben. Drei Fragen. Wo sind in deinem Leben Menschen, die dir wirklich in Liebe die Wahrheit sagen dürfen? Umgibst du dich bewusst mit ihnen? Wo hast du Freundschaften, wo Menschen das dürfen? Arbeitest du daran, dass dein Hauskreis vielleicht so eine Gruppe wird, wo Menschen das machen dürfen? Wo gibt es Menschen in deinem Leben? Das muss ja nicht jeder sein. Ja, ich möchte gar nicht, dass nach dem Gottesdienst jetzt 180 Leute kommen und mir sagen, oder 120, und mir alles sagen, was sie über mich denken. Ja? Aber es ist wichtig, dass wir ein paar Menschen in unserem Leben haben. Also die positiven Sachen könnt ihr schon sagen, ja, aber es ist wichtig, dass wir ein paar Menschen in unserem Leben haben, die uns wirklich in Liebe die Wahrheit sagen dürfen. Und setzt du dich dem bewusst aus. Das Zweite. Welches Gespräch musst du vielleicht führen? Vielleicht ist dir bei diesem Thema die Wahrheit in Liebe sagen jemand eingefallen. Vielleicht nagt Gott da schon seit Wochen oder seit Monaten oder seit Jahren an dir, wo du weißt, ich muss das machen. Welches Gespräch musst du führen? Und wie kannst du sicherstellen, dass der andere sich sicher sein kann, dass du das Beste für ihn willst oder für sie? Und das Dritte und das Allerwichtigste: Gib dem Heiligen Geist Raum in deinem Leben. Hörst du deinem Anwalt zu? Setzt du dich dem aus, was Jesus für dich getan hat, in seinem Wort, in deinen Gedanken, und erlaubst es so dem Heiligen Geist, dir das wieder in Erinnerung zu rufen? Füllst du dein Herz mit dem Gedanken daran, was dein erster Anwalt für dich getan hat? Nicht nur an Ostern. Ich möchte, dass du eins weißt, wenn du heute nach Hause gehst. Du hast zwei Anwälte, die für dich eintreten, die dir zur Seite stehen. Und weil sie dir zur Seite stehen, sagt der himmlische Vater zu dir, wenn er dich ansieht, wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du ihm vertraust, du bist mein geliebtes Kind, ich finde dich wunderschön. Und jetzt geh und sei jemand, der ein Anwalt für andere ist. Lass uns zusammen beten. Vater, ich weiß, dass ich daran ganz oft scheitere. Mir fällt es so schwer, anderen die Wahrheit zu sagen. Entweder scheitere ich daran, dass es nicht liebevoll ist, oder ich scheitere überhaupt daran, überhaupt hinzugehen. Und ich danke dir von Herzen dafür, Jesus, dass du an diesem Kreuz für uns gestorben bist und dass wir dadurch freien Zugang zum Thron des Vaters haben. Und dass, Vater, dass du uns ansiehst und dass du sagst, du bist mein geliebtes Kind. Und dass alles andere dann nicht mehr ganz so wichtig ist, weil wir nur dich haben. Und Heiliger Geist, ich bete das für mich und ich bete das für uns alle, dass du das immer größer machst in unserem Leben, was Jesus für uns getan hat, wie geliebt wir sind, wie nah wir da sind, was wir für ein Privileg haben, dass wir dich haben. Ich bete darum, dass du auch in den Momenten, wo wir das selber nicht können, ja, wo wir selber gar nicht wollen, dass du uns da erinnerst und wirklich deinen Scheinwerfer auf das richtest, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Und dass wir dadurch zu Menschen werden, die in Liebe die Wahrheit sagen können. Amen.